Ich begrüße Sie aus dem Studio in Ohlsbach im Südwesten in der Nähe von Straßburg. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und ich bin Anjuta Engert. Ganz herzlich darf ich begrüßen, gerade frisch im Studio eingetroffen, Jörg Müller. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Guten Morgen, Frau
Anjuta. Guten Morgen. Sie sind Theologe, Pädagoge, Psychotherapeut in eigener Praxis und wir dürfen gespannt sein, inwieweit Sie heute Ihre 40-jährige praktische oder Praxiserfahrung in dieses Thema hier mit einbringen, wenn es darum geht, Schuld, Trauer und Depressionen zu beleuchten. Sie haben auch vor gut 20 Jahren die Heilende Gemeinschaft gegründet, eine therapeutische Einrichtung im Palotti-Haus in Freising. Ja, inwieweit spielen denn nun Schuldgefühle, ob nun tatsächliche oder eingebildete, und Trauer eine entscheidende Rolle bei Depressionen? Sind Schuld, Trauer und Depression tatsächlich so eng miteinander verknüpft und lösen in einem Menschen schwere Krankheitssymptome aus, während ein anderer sogar gestärkt aus einer Lebenskrise hervorgeht? Schuld, nun, das betrifft irgendwie jeden Menschen. Oft sind wir schon unbewusst durch unsere ganz eigene Familiengeschichte in Schuld verstrickt. Wie lassen sich solche Verstrickungen lösen, damit sie das Leben nicht dauerhaft blockieren oder am Ende in eine Depression führen? Wie können Gefühle von Wut, Schuld und Angst in der Trauerarbeit konstruktiv durchlaufen werden, damit das Leben nach der Trauerphase auch wieder glücklich weitergehen kann? Und wer ist besonders anfällig für Depressionen? Und wie können über Jahre hinweg im negativen Denken und Grübeln eingefleischte neurologische Autobahnen im Kopf auch wieder verlassen werden? Wo ist also die Ausfahrt für dieses komplex erscheinende Problem? Wir suchen sie mit Ihnen. Und ich denke, Herr Müller, das dürfte für Sie kein schwieriges Bild sein, wo Sie ja auch schreiben, dass Sie sehr viel im Auto unterwegs sind. Die Kilometeranzahl habe ich vergessen. Aber auch immer mit verschiedenen Koffern, je nachdem, ob Sie gerade als Kabarettist unterwegs sind, als Referent oder Buchautor oder vielleicht als Psychotherapeut. Da haben Sie also immer Ihre verschiedenen Köfferchen gepackt. Und von daher, denke ich, wählen Sie auch immer die richtige Ausfahrt. Habe ich so zumindest, würde ich das von Ihnen denken. Machen wir uns also auf die Suche nach den richtigen Ausfahrten heute, die aus den Problemen herausführen. Und wenn wir über Schuld sprechen und nach Schuldgefühlen, nach echten, nach falschen Fragen, vielleicht vorab erstmal die Frage, Schuld, wie stellt sich das dar? Was ist denn das eigentlich? Vielleicht können Sie das mal kurz so umreißen, Herr Müller.
Ja, wir müssen unterscheiden zwischen Schuld und Sünde. Also Schuld, das ist die Folge der Sünde, das, was übrig bleibt an Kaputtem, an Zerstörtem, an Folgen in den Gefühlen. Und mein Gefühl sagt mir auch, das war falsch. Es gibt nur ein Problem. Einige Menschen spüren ständig, dass etwas falsch ist, obwohl es nicht falsch ist. Sie haben also falsche Schuldgefühle, funktionale Schuldgefühle, sagen wir, weil sie funktionieren im Sinn der Erzieher, im Sinn der anderen. Und sie haben jahrelang da ein Bild aufgebaut, das sie richtig krank macht, wo man sie ausnutzen kann, mit Schuldzuweisungen manipulieren kann und sie fallen prompt in diese Falle hinein. Das ist sehr schwierig zu unterscheiden. Die meisten, die zu uns in Therapie kommen, haben auch solche Schuldgefühle, teils echte, teils unechte, und das zu trennen ist gar nicht einfach. Wer beispielsweise Verantwortung von anderen Leuten übernimmt, wer sich selbst schuldig fühlt für das Tun anderer, ist in die Falle getappt. Oder aber, dass er so erzogen worden ist, brav zu sein, gehorsam zu sein, und schon bekommt er Schuldgefühle, wenn er mal Nein sagt, mal seinen Kopf durchsetzt, obgleich das überhaupt nicht schuld sein muss. Man könnte eher sagen, manchmal kann sogar Gehorsam Sünde sein und das Nein ist dann richtig gefordert. Das aber können die nicht.
Macht das einen Großteil der Patienten, der Menschen mit Problemen aus, die zu Ihnen kommen, dass sie die sogenannten, also funktionalen, falschen Schuldgefühle haben, die sie sich im Laufe ihres Lebens ja antrainiert haben oder ihnen antrainiert wurden? Sie haben gesagt, das geht auf die Erziehung zurück, immer brav sein zu müssen, oder ja, das hat sich so vielleicht eingefleischt. Was gibt es noch für Ursachen, dass Menschen dazu neigen, falsche Schuldgefühle zu haben und sich damit auch ein Leben lang zu blockieren?
Also es gibt eine Hitliste der Schuldgefühlerzeugungen, Und da ist interessanterweise die Vernachlässigung des Partners die oberste. Das erzeugt bei den meisten die meisten Schuldgefühle. Und dann die emotionale und sexuelle Untreue. Und dann das Nicht-Einhalten von Zusagen, das käme an nächster Stelle. Und ganz unten steht dann der Verlust der Selbstbeherrschung oder eine Lüge. Das scheint also am geringsten Schuldgefühle zu machen, obwohl die Scham sich dabei wieder verschiebt. Bei einer Lüge und bei einem ungebührlichen Benehmen ist die Scham dann doch sehr hoch, wenn sie als Schuld erkannt wird. Nein, unsere Leute sind etwa 50-50, halbe-halbe, so geartet, dass sie altersunabhängig die einen zu diesen anerzogenen Schuldgefühlen neigen und die anderen eben keine haben, beziehungsweise es irgendwie wegkompensieren mit allen möglichen Tricks. Auch da gibt es ja auch Tricks, Abwehrmechanismen, Vermeidungsstrategien. Nur die bei uns leiden, das sind die sogenannte Selbstvorwürfe, also Schuldvorwürfe an sich selbst, Selbstzerfleischungen, die so mit den Sätzen beginnen, ich mache ja eh alles falsch oder sowas passiert ja nur mir oder geschieht mir ja recht oder ich schaffe das sowieso nicht. Alles solche negativen Sätze, solche Killerphrasen, die zerstören auch das Selbstwertgefühl. Und solche Menschen sind gefährdet. Man kann sie sehr gut manipulieren, mit Schuldzuweisungen an Machtspielchen spielen.
Killerphrasen, also Phrasen wie, das schaffst du sowieso nicht oder ich bin sowieso schlecht oder ich bin das nicht wert oder was auch immer. Hat sich das im Leben seit Kindesbeinen an so eingefleischt?
Ja, das wird aufgebaut ganz langsam und baut auch eine neurologische Straßenbahn im Gehirn. Mhm. Da liegen tiefliegende Schuldgefühle zugrunde und solche Selbstvorwürfe gelten als Vorwürfe und als Polster für die schmerzlichen Kränkungen und früh erlittenen Demütigungen. Wenn man einem Kind genügend oft zu verstehen gibt, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, schäm dich, dein Bruder kann das besser und so weiter, dann baut im Kind sich ein Selbstwertmangel, ein Zweifel auf mit diffusen Schuldgefühlen und es wird immer dann sich schuldig fühlen, wenn irgendwas drumherum falsch läuft, schief läuft. Es ist der Sündenbock der Familie sozusagen. Und man kann oft das sogar in dem verbalen Repertoire merken, in den Worten, die sie benutzen. Da kommt oft der Satz vor, Entschuldigung, verstehe mich richtig, nicht so gemeint. Solche Ausdrücke, wenn die gehört vorkommen, verraten doch eine existenzielle Schuldempfindung.
Wie kommt man da heraus? Denn ich denke, das wird nicht einfach sein, etwas, was sich über Jahrzehnte das ganze Leben lang aufgebaut hat. Und Sie sagen, selbst neurologisch im Gehirn auch Strukturen verändert hat, also das negative Denken?
Ja, das ist erwiesen, dass wir im Gehirn, dass die Zellen entsprechend wachsen in den Regionen, die besonders aktiv sind. Wer also ständig negativ denkt, baut entsprechend auch solche Zellen auf und kommt aus dem Fahrwasser nicht mehr raus. Er muss also gegensteuern, gegendenken, notfalls sogar lautes sagen, bis eine neue Fahrbahnbelag gewissermaßen gebaut ist. Auch die Hormone werden entsprechend anders. Depressive Menschen, die sich selbst nicht leiden mögen, die immer schuldig sind, die haben entsprechende Hormonmangel, Dopamin, Serotonin, diese Wohlfühlhormone sind da, fehlen fast. Auch bei depressiven Leuten überhaupt. Also da ist eine Menge schief und wir behandeln das dahingehend, dass sie bewusst gemacht werden, habe ich jetzt schon Schuldgefühl und warum? Dieser Grund, warum fühle ich mich jetzt schlecht? Was ist da passiert? Wir machen Rollenspiele, üben das im Gespräch durch, inszenieren provokanterweise Situationen aus deren Leben, wo sie Schuldgefühle bekamen oder Angst. Und sie müssen jetzt lernen, verhaltenstherapeutisch dagegen zu steuern, die Schuld zurückzuschieben. Das geht recht gut. Die Frage ist nur, wie lange hält es an? Denn wenn die nach 3 Wochen nach Hause kommen, kann es sein, dass sie in das alte Fahrwasser zurückfallen, weil das Milieu zu Hause ja geblieben ist. Und die Mitmenschen ihr Machtspielchen ja weiterspielen. Und dem Gegenhalten bedarf einer Resilienz, einer Widerstandskraft, die wir aufbauen müssen.
Das heißt, das kann ein langwieriger Prozess sein, wo man vielleicht des Öfteren dann eine Therapie ansteuert, um einfach da wieder Kräfte oder aufzubauen.
Ja, das kann lange dauern. Gerade bei religiösen Menschen. Uns fällt auf, dass die besonders religiösen Menschen, die gut erzogenen, die braven, die frommen Leute sich wesentlich schwerer tun, davon loszukommen, weil in ihnen ist das eingeimpft, das Schuldgefühl für das Gebot etwa, Eltern ehren. Sie haben es dermaßen verinnerlicht, dass die freie Entscheidung fehlt, dass sie auch vor Gott dann recht dümmlich dazustehen scheinen, Angst haben vor irgendwelchen Konsequenzen und Strafen. Das ganze Bündel ist dermaßen gestört, dass sie nicht mehr erlöste Christen sind. Sie sind voller Angst, voller Leistungsdruck und wollen versuchen, Gott und die Menschen zu besänftigen. Sie neigen auch dann dazu, ihre Zuwendung sich zu holen durch Leistung, Anerkennung, Gehorsam, die Wünsche anderer aus den Augen ablesen. Damit versuchen sie, Zuwendung zu bekommen und inneren Frieden. Diese Harmoniesucht ist ja nicht biblisch, sie ist krank. Und sie müssen auch mal lernen, ein Nein, ein Schmerz des Neins dem anderen zuzumuten.
Und dennoch, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen plump oder einfach an, bei Gott ist nichts unmöglich. Aber glauben Menschen mit so einer Verfassung daran? Ich meine, ist es auch eine Schwierigkeit, ja, sie in der Hoffnung zu halten, dass es da auch einen Weg heraus gibt?
Oh ja, wir haben jetzt gerade soeben die Heilige Gemeinschaft zu Ende gebracht. 15 Personen haben das Haus verlassen inzwischen. Und wir müssen sagen, das Feedback und das Ergebnis ist sehr erfreulich. Wir waren erstaunt, dass in so kurzer Zeit man so viel bewirken kann. Wir dachten erst bei einigen Teilnehmern, das schaffen wir in der Zeit nie. Aber wir haben es geschafft. Und wir wissen oft nicht, was endlich geholfen hat, aus dem Fahrwasser rauszukommen. Wir haben ja mehrere Methoden, nicht? Und einige sagen, das Rollenspiel hat geholfen, das Gespräch hat geholfen, die Gottesbildkorrektur hat geholfen und so weiter. In der Gruppenspiegelung erkennen die ja auch, dass sie nicht allein da so stehen. Auch die anderen haben gleiche Probleme. Das tröstet und stärkt einerseits. Und das Interessante ist, im Austausch untereinander helfen die sich selbst gegenseitig. Und dieses Gefühl der Solidarität, ich bin nicht allein, das stärkt ungemein. Und sie kommen weg aus dem fatalen Bild dieser Engstirnigkeit, dieser Angst. Ich möchte mal auch darauf hinweisen, im neuen Gesangbuch übrigens ist im 4. Gebot im Beichtspiegel, da steht sinngemäß drin, das 4. Gebot heißt, du sollst Eltern ehren. Es bedeutet aber nicht, immer alles das tun zu müssen, was Eltern sagen. Demzufolge ist der Ungehorsam nicht immer Sünde. Eine tolle Erkenntnis.
Also durchaus auch einmal Nein zu sagen oder erst einmal den Verstand einzusetzen und zu überlegen, was ist hier eigentlich los. Bei Schuldgefühlen, da spielt ja dann auch immer die Familiengeschichte dann mit hinein. Und wahrscheinlich sind wir alle mehr oder weniger unbewusst auch über Generationen hinweg in bestimmte Schuld verstrickt. Und Sie beschreiben ja auch, dass dabei die einstigen Opfer selbst zu Tätern werden. Wie kommt man denn aus dieser ungelösten Schuld von Vorfahren heraus, die man auch so unbewusst mit sich herumträgt? Und warum ist es auch so wichtig, die Schuld anderer, eben auch der Eltern, zu verstehen?
Ja, ein ganz wichtiges Feld. Also wenn wir bei einem Teilnehmer nicht rankommen an die Wurzel, wenn da eine Blockade ist und wir kommen einfach nicht, bekommen den nicht geknackt, diesen Panzer, dann machen wir eine Aufstellung, aber nicht im Sinne Hellingers, wir haben eine eigene christlich orientierte Aufstellung, also eine systemische Therapie, in der wir auch die Vorfahren gewissermaßen mit reinbeziehen. Andere Teilnehmer nehmen die Rolle an, übernehmen das und spielen diese Rolle. Und dann entdecken wir oft ganz wichtige elementare Erkenntnisse, warum jemand so depressiv ist, warum er Schmerzen hat, warum er keinen Sinn im Leben hat, Schuldgefühle hat. Und da merken wir des Öfteren, der übernimmt unbewusst ungelöste Probleme der Vorfahren. Das sind Eltern, Großeltern, Verwandte. Und die müssen erstmal angeschaut und gelöst werden, indem wir die Verantwortung abgeben, uns abgrenzen. Opa, das ist jetzt dein Bier und nicht meins, das ist dein Leben, ich lasse es dir, ich gehe in mein Leben zurück. Diese Trennung ist wichtig, eine Art Ritual. Und dann löst sich das tatsächlich. Ich bin immer wieder erstaunt, warum das so gut funktioniert. Das machen wir nicht bei allen Leuten. Also da, wo wir das Gefühl haben, hier ist eine Verstrickung da, dann machen wir das. Und ich muss sagen, wir haben da eine Schwester, die das sehr gut beherrscht. Und ich war mehrfach mal anwesend bei diesen Aufstellungen. Es ist sehr, sehr, es betrifft mich sehr. Es ist auch emotional sehr stark. Und man spürt, dass da Veränderungen, Heilungen, Erkenntnisse entstehen. Am Schluss steht die Versöhnung, dann die Vergebung, das Abgeben der Verantwortung der Vorfahren.
Mhm. Sie sagen, Sie machen zwar diese systemische Familienaufstellung, aber nicht nach Bernd Hellinger, der damit sich einen Namen gemacht hat. Problem, was man ja immer hört, ist, man besucht ein Wochenende, es kommen dabei Dinge hoch und hervor ans Tageslicht, mit denen man vielleicht schwer fertig wird. Wenn man dann wieder nach Hause fährt, dann steht man alleine da. Wie unterscheidet sich die Familienaufstellung bei Ihnen denn?
Ja, gerade in dem Punkt nämlich. Erstens, bei uns sind diese Erkenntnisse in der Systemik kein Dogma. Man kann sich durchaus irren. Es ist ein Angebot, eine mögliche Wahrheitsfindung. Letztendlich muss der Teilnehmer selbst sagen, ja, das ist so, das stimmt. Also kein Dogma. Zweitens, wir lassen ihn nicht allein. Er bekommt meistens eine ambulante Nachbetreuung, das ist sehr wichtig. Drittens, bei uns spielt die Versöhnung eine ganz große Rolle, was bei Hellinger keine Rolle spielte. Wir geben ab, wir vergeben in einem Ritual und diese drei Dinge unterscheiden uns eben auch von Hellinger.
Schön. Soweit vielleicht zum Thema Schuld. An dieser Stelle darf ich Sie auch einladen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Schwierigkeiten haben mit diesem Thema Schuld, Trauer, Depressionen, dann rufen Sie uns an. Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Ich bin im Gespräch mit Pater Dr. Jörg Müller. Er hat die Heilende Gemeinschaft gegründet, eine therapeutische Einrichtung im Palotti-Haus in München-Freising, ist Theologe, Pädagoge, Psychotherapeut, Kabarettist. Und wir haben ihn heute hier zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und darüber bin ich sehr froh. An dieser Stelle erst einmal Musik und dann geht es weiter mit dem Thema Trauer. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe heute mit dem Thema Schuld, Trauer, Depression. Ich bin Anjuta Engert im Gespräch mit Pater Dr. Jörg Müller. Er ist Palutiner, Theologe, Pädagoge, Psychotherapeut mit 40-jähriger Erfahrung in eigener Praxis. Eine erste Hörerin aus Nordrhein-Westfalen hat uns erreicht. Ich begrüße Maria Sposato. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Engert. Ich habe jetzt gerade eine Frage zu der Familienaufstellung, was gerade vor der Pause gesagt wurde. Das wird immer wieder von irgendwelchen christlichen, Leuten aus der christlichen Szene, sagen wir mal, immer davor gewarnt, es sei was Magisches oder Okkultes oder so. Ich habe das mal zugeguckt dabei und die meinten eben, dass plötzlich die Leute wüssten, wie diejenigen sich fühlen und mit dieser Aufstellung, das sei was Magisches. Was ist denn dazu zu sagen?
Ja, ich kenne diese Vorwürfe, die haben von Kant Fachwissen. Ja. Was da geschieht, nennt man das morphogenetische Feld.
Ja.
Die Tatsache, dass fremde Leute Gefühle übernehmen können von anderen Leuten, ist ja im Alltag eh bekannt.
Stimmt.
Sie kennen das ja, wir haben gerade von dir gesprochen, jetzt kommst du gerade hier rein. Ne? Wir kennen das ja. Ne? Das ist ein interessantes Feld, das in der Biologie auch nachgewiesen ist bei Tieren.
Ne?
Ja. Erfahren also Tiere in Australien Neuigkeiten, die Tiere in Afrika gerade gelernt haben.
Ja,
ne?
Mit den Affen und den Süßkartoffeln,
Ist hochinteressant. Mhm. Wir sind ja alle verbandelt miteinander, spirituell, emotional und über die Generation hinweg. Wir haben es also irgendwo drin. Mhm. Unser Unbewusstsein weiß genau, was Sache ist. Wir müssen es nur aktivieren. Hat mit Dämonen und Geistern nichts zu tun.
Da bin ich ja froh. Das hat mir ja wirklich geholfen. Und sagen Sie, was ist zu halten von dieser Aufstellung, die das nur mit Zetteln macht?
Also das geht auch. Wir müssen keine Person haben. Wir können es auch mit Figuren machen, mit Zetteln. Das geht auch. Eben weil das morphogenetische Feld nicht gebunden ist an die Anwesenheit von Personen.
Echt? Ja, das leuchtet aber echt ein. Und wie ist nach Ihrer Erfahrung, wie oft, also ich überlege im Moment, ob ich sowas mache, wie oft müsste man das...
Ich empfehle, wenn überhaupt, dann nur ein einziges Mal, nicht zweimal. Es gibt Süchtige, die machen das zigmal mit immer verschiedenen Ergebnissen, das verwirrt.
Ja.
Nicht? Also einmal und basta.
Ja. Und woher weiß ich jetzt noch, ob derjenige oder diejenige das mit christlichem Hintergrund macht, was Sie eben angesprochen haben?
Fragen Sie schlichtweg, ob die Person den Vergebungsprozess mit einbezieht, ob sie sich christliches Therapeuten versteht, fragen Sie eben.
Ja. Echt? Stimmt. Wo Ihre Praxis ist, in Süddeutschland, glaube ich, wurde eben gesagt.
In Freising, ja.
Ja, gut, okay, das ist soweit. Aber gut, ich danke Ihnen.
Ja, schön.
Sposato, alles Gute Ihnen und vielen Dank für den Anruf. Auf Wiederhören. Eine Hörerin hat sich noch gemeldet. Sie sind auf Sendung, ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich habe die Familienaufstellung nach Hellinger mitgemacht, weil ich befürchtete, dass sich mein Bruder, der in existenzieller Not ist, dass der Selbstmord begeht. Ja? Und dann ist aufgestellt worden und dann hat diese Therapeutin in München, das hat sich ergeben aus der Aufstellung, dass nicht er, sondern ich selbstmordgefährdet bin. Mich hat zu dieser Stellvertreterin für die vielen Selbstmorde in der Familie meiner Mutter richtig hingezogen und ich habe eine Riesenangst bekommen. Jetzt stehe ich da und weiß und ich spüre, dass bei mir diese Tendenz, Gedanken an Selbstmord schon ab und an da sind, aber ich bin sehr christlich, ich würde es nicht tun. Wie kann ich jetzt mir noch helfen, um das aufzulösen?
Und ja, dann würden Sie auch eine Begleitung therapeutischer Art oder geistischer Art durchaus in Anspruch nehmen. Das würde ich empfehlen. Denn wenn die Gefährdung ja da ist, dann ist es doch gut, sich mal begleiten zu lassen, um was aufzuarbeiten.
Ja.
Ja, dann machen Sie das vielleicht am besten.
Kann man das auch bei Ihnen in Freising machen?
Wir arbeiten aber nur stationär, nicht ambulant.
Stationär, ja. Und ich bin schon fast 80.
Ja, das ist kein Argument. Wir haben auch ältere Menschen bei uns.
Ja.
Aber Sie können die Aufstellung bzw. die Begleitung auch ambulant machen. Wohnen Sie in München?
Ja.
Da habe ich zwei Adressen, Sie können mich gerne anrufen, ich gebe Ihnen die Adressen. Zwei Ordensleute, die Therapeuten sind, die wären die passenden Ansprechpartner für Sie.
Die in München sind?
Ja, in München sind die.
Und dann brauche ich keine stationäre?
Nein, da brauchen Sie keine, Sie können dann, haben Ihre Gespräche einmal die Woche vielleicht, gehen dorthin und das läuft dann.
Ja, schön, dann können Sie einfach den Hörerservice kontaktieren, um dann an die Daten heranzukommen. Vielen Dank, Ihnen alles Gute, auf Wiederhören. Nach Biberach geht es dann noch zu Frau Angele. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen an alle. Ich danke Ihnen für den Radio Horeb mal und ich freue mich, dass ich heute Morgen jetzt also wirklich durchgekommen bin. Ich habe ein ganz aktuelles Thema. Ich bin seit 10 Jahren depressiv jetzt. Und seit Aschermittwoch bin ich geheilt. Ich hatte noch eine Zwischenphase 2008 und 2009. Da war ich auch beinahe ein Jahr auch wieder geheilt, also topfit wie früher. Und dann fiel es plötzlich wieder der Vorhang zu. Und ich war wieder tief depressiv, ich konnte also gar nichts mehr machen, ich ging nirgendwo mehr hin. Ich habe mich vor meiner eigenen Familie versteckt, vor meinen Enkeln versteckt. Alle wollten mir helfen, denn meine Familie war wunderbar, die hat mir so geholfen. Ja, und, aber es war zu. Das war dann in meinem 70. Lebensjahr und ich wäre oder war angemeldet zu einer Wallfahrt nach Israel, damit Pater Burp hatte alles bezahlt, aber ich konnte plötzlich nicht mehr gehen, weil eben die Klappe wieder zu war.
Mhm.
Und auch damals, da habe ich 2 Nächte nicht geschlafen. Also, und diesmal war es wieder so, vor Aschermittwoch, geht es zu lang. Ich bin gleich fertig. Aschermittwoch konnte ich 2 Nächte nicht schlafen und das war für mich die Zeit der Gnade. Ich habe da also dann wirklich nur gebetet und Gott meine Anliegen vorgebracht und ab Donnerstag war ich geheilt. Meine gute Freundin hat einen guten Beichtvater gefunden für mich. So konnte ich am Samstag schon dorthin. Ich konnte eine richtige gute Beichte machen. Er hat über mich gebetet, einen Segen gegeben, weil ich auch schon 76 und gehbehindert und blind bin beinahe. Habe ich auch gleich die Krankensalbung von ihm bekommen und ich war über glücklich. Das war's. Das ist vielleicht eine Hilfe für alle. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Bitte schön, gern.
Dankeschön, dass Sie uns das erzählen. Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören. Ja, Herr Müller, wenden wir uns mal der Trauer zu. Trauer ist auch etwas, was in jedem Leben vorkommt. Aber es gibt da auch verschiedene Phasen, die man so in einer Trauerphase normalerweise durchläuft. Wenn man einen Menschen verloren hat oder wenn man wirklich eine starke Trauer hat, was ist da wichtig? Welche Phasen sind wichtig, die man da auch durchlaufen sollte?
Das sind interessanterweise die gleichen Phasen wie beim Sterben. Wenn jemand bewusst längere Zeit stirbt, macht er auch diese Phasen durch. Es beginnt mit der Schockphase, also die Verneinung, es darf nicht wahr sein, es ist nicht so, es nicht wahrhaben wollen in der Trauer, den Tod des geliebten Menschen nicht wahrhaben wollen, das ist eine Schockphase, nicht? Der Verlust geleugnet. Dann kommt diese Emotionsphase, da kann man Wut auf den Toten haben oder auch eine andere Bindung. Hass kann auch sehr stark binden und Schuld kann auch binden. Oder eben die furchtbare Trauer, es ist endgültig vorbei, da werden die Emotionen ganz schön gebeutelt. Dann kann es sein, dass jemand in eine Regression fällt, also fast zurückfällt in infantile Verhaltensweisen und zum Beispiel die Stelle des Toten seinen Tisch lässt, deckt für die Person immer noch, tut so, als wenn sie leben würde. Nicht, Sie kennen das, diese Dinner-for-One-Geschichte, die alle Jahre im Fernsehen kommt. Diese alte Dame wiederholt alle Jahre den Ritus, obwohl kein Mensch mehr am Tisch sitzt. Ne? Mhm. Bis hin dann zur Akzeptanzphase, wo man sagt, ja, ich sage jetzt ja dazu, es ist endgültig. Diese Phasen werden verschieden stark durchgeübt, nicht von jedem, nicht von allem und nicht alle, aber es ist typisch Schock. Der Tod ist immer wieder auch ein Schock, egal wie alt der Mensch ist. Klar, wenn ein Kind stirbt, ist der Schock viel größer. Ne? Mhm. Aber ich muss raus, das Leben geht ja weiter. Und es wäre nicht im Sinn des Verstorbenen, ewig zu trauern, denn das bindet den Toten an uns und wir an ihn. Das macht nicht frei, das wollen Verstorbene nicht. Lass mich los, ich lebe ja. Lebe du mal dein Leben jetzt, es geht ja weiter. Nicht?
Was ist bei Menschen, die aus so einer Trauer nicht richtig herauskommen?
Es kann sein, dass die Trauer dann sich verändert. Das Gefühl wird zum Beispiel ein Panzergefühl, eine Verhärtung bis hin zum Zynismus, Sarkasmus. Oder es geht um in eine Wut gegen sich selbst zum Beispiel, kann ich loslassen, oder gegen den Toten. Das heißt, diese Gewüte verstecken etwas Tiefliegendes, nämlich Trauer. Die Angst, allein zu sein und dergleichen mehr. Es kann depressiv machen, es kann aggressiv machen, es kann krank machen. Nicht? Und dann kommen immer diese Flashbacks, das heißt, da kommen dauernd diese unangenehmen Gefühle und Bilder hoch, in Albträumen zum Beispiel. Nicht? Und der Zorn kann sich dann wegwenden vom Toten gegen den Arzt, gegen das Pflegepersonal zum Beispiel auch, dass man überall die Schuld jetzt sucht. Nicht. Ganz schlimm wäre es, wenn die Hinterbliebenen sich ständig schuldig fühlten für den Tod, den Suizid vielleicht eines Verwandten, weil das gar nichts nutzt. Denn ich bin nicht verantwortlich für den Suizid eines anderen. Das ist der schwerste Moment, den Leuten das klar zu machen und sich davon zu lösen. Interessanterweise erscheinen die Verstorbenen in den Träumen viel häufiger jene Verstorbenen, die gewaltsam starben. Erscheinen Leuten viel öfter in Träumen als die, die friedlich starben.
Sie sagen ja auch, Schuld und Wut binden an den Verstorbenen. Wenn jetzt jemand plötzlich aus dem Leben gerissen ist und es gab da noch viele ungeklärte Dinge und es gab zwischen diesen nahen Verwandten eben auch keine Versöhnung oder viele Dinge sind da vielleicht unausgesprochen. Inwieweit bleibt der Trauernde oder kommt er raus an diese oder heraus aus dieser mangelnden Versöhnung oder aus diesen Taten, an die er dann so vielleicht noch gebunden bleibt?
Ja, das ist richtig. Hass und Schuld können unglaublich übers Grab hinaus binden. Und wenn das nicht verarbeitet wird, kann das sogar übertragen werden auf die dritte Generation. Nicht? Wir haben so einen Mann gehabt, der wegen aggressiver Reaktion dauernd aufgefallen ist. Er war sehr aggressiv, immer wieder. Zeigte keine Spur von Trauer, obwohl er kurz einen Trauerfall hatte. Nicht? Er war richtig gepanzert. Und dann haben wir festgestellt, der schützt sich davor, der will nicht seine Gefühle zulassen, er könnte ja weinen und das will er nicht. Wir haben ihn dann dazu gebracht, mittels bestimmter Atemtechniken doch mal zu weinen. Und ab da war er freier. Auch bei der Umarmung fühlten wir eine größere Weichheit als zuvor. Da war er gepanzert hart. Das heißt, der ganze Körper kann also leiden, wenn wir alles verdrängen. Nicht? Also wir sagen dann, du musst auch dir selbst vergeben können. Und dem Verstorbenen, falls er schuldig wurde, oder ihn um Vergebung bitten, was immer es ist. Du musst dich frei machen durch die Vergebung, sonst wirst du immer gebunden sein. Das hilft keinem.
Hm. Sie haben es gerade schon angesprochen, wahrscheinlich Fälle, wo wirkliche, wo man mit Schockerlebnissen konfrontiert ist, mit traumatischen Erlebnissen, die auch eine traumatische Trauer auslösen. Was ist da wichtig für diese Menschen, dass sie da herauskommen?
Ja, dass sie auch die Riten machen. Es gibt ja gute Riten bei der Verabschiedung der Toten, angefangen von der Aufbahrung bis zum Gottesdienst und so weiter. Also Rituale, die ihn in einem guten Sinne noch binden an den Toten, aber dann langsam sich verabschieden auch, nicht? Und wenn es selbst die Schuld am Tod des anderen gibt, kann sich auf die Weise auch die Nähe zum Toten sichern, vor allen Dingen dann, wenn zu Lebzeiten die Fürsorge eine große Rolle spielten. Aber es befreit ihn nicht, ne? Und deswegen sagen wir eben, das Leben geht weiter, verabschiede dich von dem Toten, stell ein Foto auf deinen Schreibtisch, eine Kerze dabei, eine Blume, mach mal so einen symbolischen kleinen Abschied, bis er verblasst und du dein Leben wieder weitermachen kannst. Manche tun sich schwer, die bleiben vollkommen hängen in dieser Trauer und dann wird die zur Depression. Eine reaktive Depression, normalerweise ein Jahr dauert sie, höchstens, wenn sie nicht weggeht, kann sie verwandelt werden zu einer regelrechten existenziellen Depression.
Ja. Das heißt, ganz wichtig ist in dieser Phase auch, dass man Kontakte aufrechterhält, dass man sich nicht einigelt und abschottet. Und
auf keinen Fall. Ich muss mich wieder verbinden mit meinen Freunden, etwas tun. Ich darf nicht sagen, wenn es mir mal wieder besser geht, dann gehe ich wieder raus. Umgekehrt. Ich gehe jetzt raus, damit es mir besser geht. Das Denken ist auch bei Leuten falsch. Nicht? Aber wir müssen sagen, dass es sehr gut gelingt. Die Personen sollten eine Begleitung in Anspruch nehmen, eine Zeit lang Trauerbegleitung, wie auch immer, mit Freunden Kontakt haben, ihr Hobby weiterpflegen, ganz im Sinne des Verstorbenen. Denn die Verstorbenen wollen nicht haben, dass wir uns so an sie binden.
Ja, das ist verständlich. Jetzt haben wir wieder einige Hörerinnen, die sich gemeldet haben. Eine anonyme Hörerin als erste. Ich darf Sie begrüßen.
Ja, grüß Gott, sehr geehrte liebe Mitarbeiterin von Radio Horeb und grüß Gott, sehr geehrter Herr Pater Dr. Müller aus Freising. Ich selber bin katholisch, stehe sehr zu meinem Glauben, meine Tochter auch, bin alleinerziehend, habe leider mit Ängsten und Depressionen zu tun und ich habe zwei Fragen. Die eine betrifft mich, also ich hätte gern gewusst, wo ich mich in der Nähe von uns, von meinem Umkreis, München ist mir zu weit, Augsburg, Memmingen, Kaufbeuren, wäre so meine Umgebung, ob es da einen christlichen Therapeuten gäbe, gern eine Ordensschwester oder einen Ordensmann. Sie können das gerne hinterlegen bei Radio Horeb. Und dann hätte ich noch gerne gewusst, eine psychosomatische Klinik oder Kurklinik, die etwas christlich orientiert ist, die von der Krankenkasse bezahlt wird. Dann betrifft es noch meine Tochter. Meine Tochter ist 16 Jahre alt, geht auf eine Mädchenschule, sagt, sie wäre nicht so sorgenfrei aufgewachsen wie andere Kinder, weil kein Vater nie da war. Und falls mir etwas zustößt, sei es ein Verkehrsunfall zum Beispiel, hat sie immer die Angst, wo sie dann hin soll, weil ich eben sehr stark ihre Bezugsperson bin, obwohl ich schon einen Freundeskreis habe. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil meine Tochter vergleicht sich auf dieser Mädchenschule mit anderen Mädchen vom Aussehen, von den Schulnoten und ihr ganzes Selbstbewusstsein, so dass ich ihr immer gut positiv zurede mit diesen Sätzen, dass es ihr eben gut geht, du schaffst es und so weiter, mit der Hilfe von Gott oder wir vertrauen auf Jesus. Ja, das waren zwei Fragen. Also für mich einen Therapeuten und oder eine Kurklinik, wo von der Kasse bezahlt wird und für meine Tochter, was ich ihr denn auf den Weg mitgeben kann, damit sie etwas stabiler wird. Danke.
Zu eins, es gibt die Adula-Klinik in Oberstdorf, es gibt die Hohe Mark in Oberosel im Taunus, es gibt die Diegnis in Egenhausen, die freikirchliche. Das sind jetzt drei christlich orientierte Kliniken. Allerdings muss ich Ihre Erwartungen dämpfen. Wenn Sie meinen, christlich wäre jetzt jeden Tag dort gebeten, Gottesdienst, dem ist nicht so. Aber es gibt keine Klinik in Deutschland, die jetzt so arbeitet wie wir in Freising. aber es sind immerhin Kliniken, die offen sind für den Glauben. Adula Hohemark de Ignis. Zu Ihrem Problem der Tochter, wie alt ist Ihre Tochter?
Sie mir die Adressen dann hinterlegen von diesen drei Kliniken.
Ja, Sie können bei mir anfragen. Wie alt ist Ihre Tochter denn?
16 Jahre alt.
Also Pubertät. Hat sie einen Freund?
Nein, hatte noch keinen.
Ups.
Aber sie spielt in einer Blaskapelle.
Ja, das ist... Also hier würde ich mal sagen, da würde ich als Therapeut jetzt erst einmal anschauen, die Mutter-Tochter-Beziehung.
Die ist sehr innig.
Ja.
Sie erzählt mir alles.
Ja.
Ich sie kann sich da nicht abgrenzen.
Ja, das ist der Punkt. Ich befürchte fast Partnerersatz. Ich befürchte fast Partnerersatz und das ist nicht so toll. Also da ist Abgrenzung, Abnabelung, von mir aus sogar Auszug, da ist was zu klären. Denn diese innige Beziehung mag ja sehr nett sein, aber für die Entwicklung und die Identitätsfindung ihrer Tochter ist das mitunter eine Blockade. Denn ich sage mal ganz überspitzt jetzt. Jugendliche in der Pubertät haben ja auch die Tendenz, frech zu sein, ungezogen, provokant. Das hat einen Sinn, nämlich den Sinn der Abnabelung. Wenn aber das alles fehlt, der Mensch sehr brav ist, angepasst, pflegeleicht, stimmt was nicht.
So war ich mal, Herr Pater Dr. Ja. Müller. Ganz so ist sie nicht.
Na gut.
Zum Glück.
Aber diese Beziehung Tochter-Mutter muss angeschaut werden. Mir scheint, da ist der Knackpunkt.
Mhm. Gell? Gut. Dankeschön.
Und können Sie noch Therapeuten empfehlen hier in der Gegend?
Ja, ich kann am Telefon jetzt keinen Therapeuten nennen. Aha. Aber Sie können, wenn Sie googeln oder wenn Sie eingeben, der Beratungsführer, ein Wort, derberatungsführer.de, dann können Sie den Ort eingeben und finden dort vielleicht Therapeuten, denn das ist die Webseite für christliche Therapeuten.
Gut, Dankeschön. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Als nächste Hörerin darf ich begrüßen Frau Fechner aus Heidelberg.
Ja, grüß Gott. Hier ist Frau Fechner aus Heidelberg. Ich möchte mich gerne auf dieses morphogene System beziehen. Das habe ich selber erlebt. Also ich komme aus einer klassischen Rollenverteilerfamilie. Mein Vater hat das Sagen gehabt, mehr oder weniger laut. Und meine Mutter hat funktioniert. Und ich habe innerlich mich immer versuchen zu distanziert, das will ich nicht leben. Genau das habe ich gelebt. Also ich habe mir einen Mann gesucht, der hatte das Sagen und ich habe funktioniert bis vor 5 Jahren, bis ich zusammengebrochen bin und gesagt habe, ich kann nicht mehr so weiterleben. Mein Herz war aus Stein, ich war starr, ich konnte nicht weinen, aber ich war immer nach außen total locker drauf, wie man es von mir erwartet hat. Wir haben 4 ehegemeinsame Kinder, die auch geistig behindert, Unfall und, das will ich jetzt alles weglassen. Und irgendwann habe ich innerlich zu mir gesagt, und das hat mir auch Jesus gesagt, Martina, das ist nicht dein Leben, du hast jetzt nur für andere gelebt.
Ja, was Sie da sagen, ist typisch. Die Wiederholung elterlicher Beziehungsmuster, die die Kinder dann übernehmen. Das ist ein ganz typisches Phänomen. Dann oft an den Partner heiratet, der versteckte Vater ist oder umgekehrt. Und die Muster im Verhalten sind ähnlich. Auch wenn Sie sagen, ich will auf keinen Fall so reden und handeln wie die Mutter, Sie werden es so lange tun, wie Sie selbst nicht bewusst die Abnabelung vollziehen. Und die kann geschehen durch Auszug, geografische Entfernung, Kontaktminderung, durch eigene Verantwortung im eigenen Leben. Das ist ein Prozess, das dauert, nicht? Aber das ist der einzige Weg.
Wissen Sie, ich bin ja schon 60. Jo, das hat lange gedauert. Ja, 55 Jahre bin ich gewesen, wo ich innerlich gesagt habe, hey, meine Mutter hat 10 Jahre Krebs gehabt, soll ich das auch noch kriegen? Nee, das geht nicht so weiter. Und dann wollte ich immer mit meinem Mann im Kontext, verbal, ja, das war ja gar nicht gewöhnt. Was will denn die jetzt von mir? Das geht ja gar nicht. Vielleicht, die muss ja funktionieren. Ja,
vielleicht verstehen wir jetzt auch diese recht brutale Rede Jesu, der immer von der Abnabelung und Trennung spricht, der selbst sich trennte. Wer sind meine Mutter, meine Vater? Wer sind meine Brüder und Schwestern? Und wer Vater, Mutter mehr nachhängt als mir, ist man dann nicht wert. Recht brutale Sätze Jesu, die bedeuten aber, ihr müsst euch sehr früh schon abnabeln von den Eltern und die Eltern von den Kindern, denn die Kinder sind kein Besitz der Eltern. Und die müssen sich wirklich lösen und eigene Wege gehen in eigener Verantwortung. Das ist schmerzlich, muss aber sein, wenn man frei sein möchte.
Ja, danke, Frau Fechner. Ihnen alles Gute und auf Wiederhören. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig weitergeholfen. Vielleicht da einfach noch die Frage an Sie, Herr Müller. Wie kommt das, dass solche Mechanismen, aus denen man auf jeden Fall und unbedingt aussteigen will, nämlich das, was man in der eigenen Familie erlebt hat als Kind, dass man das unbedingt vermeiden will und dann genau in diese Falle tappt und sich wieder ein Mann mit den gleichen Strukturen heraussucht?
Das sind emotionale Bindungen in einer gewissen Hassliebe an die Eltern. Ich bin ihnen ja auch vieles schuldig. Sie waren ja auch gut zu mir, waren ja für mich da. Das ist immer noch da. Nicht? Die Würdigung der Eltern muss in jedem Fall stattfinden, egal wie brutal Eltern gewesen sein mochten. Aber die findet ja meist nicht statt. Man will sich dann loslösen in eigener Regie und kommt nicht weg. Da fehlt die Würdigung. Ohne Würdigung der guten Taten der Eltern wird der Mensch tatsächlich nicht frei. Und das ist ein Mysterium. Wir haben es sehr spät erkannt, dass das wichtig ist. Uns fehlt in der Tat der Respekt gegenüber den Alten. In unserem europäischen Raum ist, kommen wir zu kurz, nicht? Und damit bleibt eine Gebundenheit, die sich in der Wiederholung der elterlichen Verhaltensmuster zeigt.
So ist dann auch das Gebot zu verstehen, also die Eltern
genau,
zu achten.
Ganz genau.
Eben in diesem einen Sinne, aber ohne jetzt alles unterschreiben zu müssen und alles gutheißen zu müssen.
Das ist richtig. Und es ist ein Spagat, das sagen kann, eure Sorge um mich, ihr habt mich ausgetragen und gepflegt und erzogen und die Ausbildung bezahlt, dafür danke ich euch, das rechne ich euch hoch an. Alles andere überlasse ich euch, ich gehe jetzt meinen Weg, ihr geht euren Weg, ihr könnt so bleiben, wie ihr seid, ich bin so, wie ich bin. Das ist so diese Abschottung, diese Abnabelung, die klingt etwas, wie man sagen, hart und gefühllos, aber sie muss sein und das ist der Schmerz, den sich viele gar nicht gönnen wollen, weil sie glauben, es sei nicht christlich. Da wird viel falsch verstanden in dem, was christlich ist. Die Handlungs- und Worte Jesu sind oft auch sehr hart und oft unverständlich hart, aber sie haben einen tiefen Sinn, nicht? Denn die Abnabelung ist wichtig, damit ich meinen Weg finden kann. Die Eltern dürfen zum Beispiel auf keinen Fall die Freunde und den Beruf der Kinder aussuchen. Das ist Sache der Kinder. Ich sage im Kabarett schon mal gelegentlich, grüß Gott, Frau Maier, wie alt sind Ihre Kinder denn? Auch der Arzt ist 12, der Anwalt 7.
Ja, wobei natürlich Eltern auch mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Andererseits denke ich, es ist doch ganz normal, dass Eltern Fehler machen. Also eine Kultur der Versöhnung oder auch eine Streitkultur, würde die nicht auch helfen, dass Kinder einsehen, ja, ich mache Fehler, meine Eltern machen Fehler. Das ist einfach ganz normal, es gehört zum Leben dazu. Dann müssen sich solche Probleme, Verbindungen oder ja so extreme Abhängigkeiten vielleicht gar nicht erst anbahnen.
Eben, und deswegen dürfen Kinder auch nicht ihren Eltern ständig die Schuld zuweisen. Ihr habt mich so erzogen, ihr seid schuld. Das ist falsch. Wenn Kinder das tun, dann gibt es nur eine einzige Antwort seitens der Eltern. Ja, wir haben gewiss viel falsch gemacht, ohne Absicht. Wir wussten es nicht besser. Willst auch du, wenn du mal Vater oder Mutter wirst und deine Kinder erziehst, die Vorwürfe deiner Kinder auch hören? Willst du uns dein Leben lang jetzt das vorwerfen, was falsch gelaufen ist? So schief bist du gar nicht geworden. Das wäre so die Antwort.
Ja, das hört sich doch auch ganz sinnvoll an. Ja, dann gehen wir mal weiter zu Frau Brückner nach Mainz. Ich grüße Sie.
Hallo, hören Sie uns?
Nein, offensichtlich ist sie jetzt nicht mehr da. Gut, oder? Sind Sie noch da? Dann als Nächste ist die Frau Sander aus der Nähe von Frankfurt. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag zusammen.
Guten Tag.
Ich bräuchte mal einen Rat. Und zwar, ich habe seit meiner Kindheit immer wieder mit einer Angststörung zu tun. Ich war auch schon dreimal in der Klinik, Therapien hin und her. Bin jetzt Mitte 40 und habe momentan das Problem, wenn man jetzt eine größere ärztliche Behandlung vor sich hatte, zum Beispiel am Zahnarzt oder so, und das ist ja heute so, es ist wenig Zeit und es ist wenig Raum für irgendwas und ich habe im Moment, ich müsste gehen, aber ich bin so voller Angst, dass ich mich gar nicht rühren kann, bin ich im Moment bei einem Zahnarzt, der zwar fachlich sehr gut ist, aber der überhaupt nicht irgendwie auf mich eingehen kann oder mal ein gutes Wort oder ein bisschen beruhigend ist, also wenn ich Ängste bekommen oder irgendwie dann und dann merke ich schon, wie er hektisch wird und schon fast richtig böse Und je mehr ich das merke, desto verkrampfter und desto mehr Angst bekomme ich. Und ich kriege jetzt immer wieder so aus meinem Umfeld gesagt, ja, du willst ja nur eine Extrabehandlung und das kann nicht jeder Rücksicht auf dich nehmen. Das verstehe ich ja auch. Ich will ja eigentlich auch keine Extrabehandlung, aber ich bin einfach im Moment so, wie ich bin. Und ich kann nicht einfach auf Knopfdruck funktionieren. Ich bin jetzt in einem riesen Dilemma und ich sitze jetzt hier nur noch, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Vielleicht können Sie mir da einen Rat geben.
Ich würde Ihnen raten, den Zahnarzt zu wechseln. Ja, ich bitte Sie, Sie werden ihn nicht verändern können. Und ich kann verstehen, es gibt eine Menge Patienten, die da Probleme haben, auch Schmerzen und Angst. Die ist normal. Es gibt Kollegen, die machen Hypnotherapie vor der Behandlung. Das wirkt tatsächlich schmerzfrei. Andere können das noch gar nicht, die beherrschen die Technik nicht. Also dann würde ich, wenn der Arzt sich nicht ändert und auf Sie eingeht, würde ich ihn wechseln.
Also ist das dann kein, also das, ich habe dann immer so das Gefühl, ich renne wieder weg oder ich entziehe mich krampfhaft der Situation oder und will dann, aber ich merke, ich müsste dringend jetzt hin, es hat sich da was verschlimmert und ich merke, ich hab ja schon Angst, den Hörer in die Hand zu nehmen.
Also wenn Sie als Angstpatient gelten, dann brauchen Sie zweifellos eine Therapie gegen die Angst. Aber jetzt das kurzfristig gegen Ihren Willen, gegen Ihr Gefühl anzugehen, das halte ich jetzt nicht für so gut. Dann verkrampfen Sie sich komplett. Also wenn ein Entspannungsverfahren wie autogenes Training etwa nicht hilft oder eine Hypno nicht hilft, dann tatsächlich jetzt den Wechsel, in diesem akuten Moment ein Arztwechsel. Aber auf Dauer gesehen würde ich schon mal schauen, dass Sie etwas tun gegen die Angst.
Ich habe viel versucht und was mir momentan am meisten hilft, ist diese Achtsamkeit, dieses Achtsamkeitstraining, diese Achtsamkeitsmeditation, weil man da ein bisschen liebevoller mit sich einfach in Kontakt kommt und nicht so unter Zwänge, dass ja alles weg sein muss und man irgendwie im normalen Alltag nicht funktionieren kann. Das hilft ganz gut und ja, aber es ist schwierig. Und je älter man wird, finde ich, desto schwieriger wird es.
Sie schaffen das. Alles Gute
Ihnen. Danke, tschüss.
Frau Sander, machen Sie es gut. Auf Wiederhören. Frau Alexis aus Inzell, ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Bin ich ja schon da?
Ja, Sie sind da.
Ja, okay. Ich komme jetzt, ich habe mit großem Interesse eigentlich die Sendung verfolgt und komme ich jetzt wieder zurück auf die Kinder, die sich, diesen Abnabelungsprozess. Und meine Frage ist es ja, ich habe ein behindertes Kind, der ist ja schon 18 und er geht ja auch natürlich Pubertät, diese Abnabelung durch, aber jetzt ist die Frage, gilt das jetzt für diese behinderten Kinder mit gleichem Maße wie bei anderen Kindern?
Abnabelung gilt bei allen Kindern, aber prozesshaft je nach Alter. 18 ist bereits Volljährigkeit per Gesetz und da kommt es darauf an, wie volljährig er sich auch verhält. Nicht? Also bei 18-Jährigen ist die lange Leine loszulassen.
Ja. Es ist ja so, dass er eigentlich nicht spricht. Ich möchte ihm erklären, wenn ich etwas nicht darf und oder nicht kann und dann geht er in Aggression rüber.
Aha.
Wie soll man sich da jetzt zum Beispiel verhalten? Soll ich bleiben bei meinem Status oder bei ihm? Dann kann also passieren, dass er das immer wieder so macht.
Ja, wichtig ist mal zu fragen, warum wird er aggressiv? Wo liegt da der Fehler? Wenn ein Junge in diesem Alter aggressiv wird gegen die Mutter, dann ist oft da ein Verhalten bei der Mutter Auslöser. Das kann sein Überfürsorglichkeit, zu viel drum kümmern, eine zu starke Bindung und Führung, zu viel Einmischung, eine gutmeinende Einmischung. Das vertragen die Burschen gar nicht. Könnte das so sein? Ja, ich rieche schon. Ich spüre schon. Da liegt der Pfeffer. Aber
ich weiß das, aber wenn zum Beispiel er hat auch Epilepsie und von klein aus
ja, war ich das kann ich verstehen, dass Sie ein krankes Kind noch mehr bemuttern aus Schuldgefühlen und Sorgegefühl. Ja. Aber ein ganz großer Fehler. Ja. Behandeln Sie ihn wie einen Gesunden.
Aha.
Gell?
Ja.
Und ja, das ist wichtig, denn sonst binden sie, sonst machen sie ihn wirklich ganz fuchsig. Gerade solche kranken Kinder wollen überhaupt nicht haben, dass ihnen noch mehr Fürsorge angedeiht wird, weil sie wollen frei sein und normal wie alle anderen auch.
Aha.
Tipp, behandeln Sie ihn so, als wäre er gesund.
Aha. Also loslassen. Ja,
ja, bitteschön.
Das gut. Schaffen Sie, ein Stück Normalität, ja. Das tut dann wahrscheinlich auch allen gut. Alles Gute Ihnen.
Danke Ihnen.
Machen Sie es gut. Auf Wiederhören. Eine anonyme Hörerin hat sich noch gemeldet. Ich darf Sie auf Sendung bitten.
Bin ich jetzt dran?
Ja, denke ich mal.
Mhm. Grüß Gott, alle zusammen. Grüß Gott, Herr Pater Müller. Ich hätte auch eine Frage in der Partnerschaft, in der Ehe. Also ich werde manipuliert von meinem Mann. Und ich möchte gerne Seminare besuchen oder ja auf die christliche Erneuerung solche Dinge, und das verbietet er mir alles so indirekt, er gibt es nicht zu. Also wenn ich dann da irgendwo hingehe, dann muss ich befürchten, zu Hause läuft wieder was schief, wenn ich zurückkomme. Ja.
Aber der Mann hat doch die Macht, die sie ihm geben.
Ja, was tun?
Ja, nein sagen, abgrenzen. Mal ein Streitwagen. Denn die Frage ist, warum er dagegen ist. Wo sind die wahren Gründe?
Er gibt es ja nie zu.
Ja, die Frage ist nur, wie weit Sie offen bis jetzt kommuniziert haben. Männer haben ihre eigene Art der Kommunikation und Frauen auch.
Ja.
Die kommen sie nicht beisammen. Da wird ein Fehler gemacht. Ich denke, dass Sie mal im Klartext reden sollten. Was hast du konkret dagegen? Was stört dich? Was ärgert dich? Bitte nicht in Anklagen und Vorwürfen, auf keinen Fall, sondern ganz normal als Frage. Aber passen Sie auf, dass Sie nicht den ersten Satz als Türschließersatz, sondern als Türöffnersatz verwenden. Immer in Ich-Form und nicht als Anklage oder Vorwurf.
Ja.
Das hört zu. Aber im Geheimen, Sie haben jahrelang Ihrem Mann die Macht gegeben, die er jetzt hat. Gell?
Er spricht ja nicht, das ist das Problem. Er gibt auch nie irgendwas zu.
Ja gut, die Frage ist, seit wann spricht er nicht mehr, was da passiert? Ich denke, dass Sie beide mal in ein Gespräch gehen müssten, das zu klären. Und ich bin sogar sicher, er würde kommen, wenn man das richtig anpackt. Ich kenne keinen Fall von Eheleuten, wo er nicht gekommen wäre, obwohl sie gesagt hat, er kommt ja nie. Er kam aber.
Wie, kam zum Therapeuten oder was?
Ja, zum Psychologen.
Da geht er nicht mit.
Ja, das sagen Sie auch. Den Trick kenne ich schon. Seit 40 Jahren kenne ich den Satz. Und sie kommen, die Männer. Man muss sie richtig anpacken. Das ist der ganze Trick. Hier sehe ich eine Ohnmacht, oft eine wütende Ohnmacht seitens der Frauen, weil die Männer die Frauen auflaufen lassen. Aber das hat ja Gründe. Der Mann muss richtig angepackt werden.
Ja, da wie von mir oder was?
Ja, da fehlt das Sesam, öffne dich.
Ach.
Gell? Und mir scheint, dass sie ihn vielleicht auch fuchsig machen oder verschließen, verpanzern, weil er merkt, es hat gar keinen Zweck, dagegen anzukommen. Die ist da so festgefahren in ihrer Frömmigkeit. So, das könnte so rüberkommen. Und das kommt dann gar nicht gut rüber. Nicht. Kann es sein, dass sie immer wieder versteckt, verschlüsselt ihren Mann auch ein bisschen so moralisieren?
Ja,
das ja. Ich spüre es im Bauch. Und das macht den Mann fuchsig.
Ja.
Da müssen Sie aufhören mit. Das ist der typische Fehler von frommen Leuten.
Moralisieren.
Ah, ja, 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 ja.
Direkt, was weiß ich.
Ja, ja, verschlüsselt. Das können Frauen übrigens sehr gut. Das können Frauen sehr gut. Ins Grab bringst du mich noch. Ja, ja.
Aber es gibt trotzdem jeden Tag wieder einen neuen Tag, wo wir alle wieder neu anfangen müssen, dürfen und können.
Ja.
Insofern
ja.
Wünsche ich Ihnen, also möchte ich Ihnen auch ganz viel Mut machen und wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie das anpacken können. Alles Gute Ihnen. Auf Wiederhören. Ja, Schuld, Trauer, Depression. Bisher haben wir die Depression noch ein bisschen vernachlässigt, Herr Müller. Was meint Depression? Was ist Depression? Sie sprechen davon auch, dass es eine Wut gegen sich selbst ist.
Depression ist eine traurige Grundstimmung. Innere Leere, Apathie, Hoffnungslosigkeit, da fehlt die Mimik, die Motorik. Sie gibt es in verschiedensten Formen. Sie gibt es als ganz banale reaktive Depression, wie die Trauer, bis hin zu endogenen Stoffwechselstörungen, vielleicht genetisch bedingt. Das ist also eine ganz große Bandbreite. Aber generell können sich Depressive schlecht abgrenzen. Sie haben oft ihr Gefühl von Wut verdrängt und gegen sich gewandt. Oft ist der Suizid im Grunde ein verkappter Mord. Sie wollen nicht andere töten, sondern sich selber. Das ist ein Problem, dass Depressive oft falsch denken. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, mich mag ja keiner, Gott liebt mich nicht und so weiter. Das schafft auch wiederum neurologische Bahnen. Und es kann sein, dass sie hormonell bedingt sind, dass die Wohlfühlhormone fehlen. Und dann werden die Medikamente geschluckt, bis zum geht nicht mehr. Auch hier ist wichtig, die Diagnose zu treffen. Wenn die nicht genau ist, ist auch die Medikamentierung nicht genau. Hm. Und ja, und interessant ist, dass die Depressiven oft auch Schuldgefühle haben und Angst. Die haben alle Gefühle, nur sie können es nicht differenzieren. Sie fühlen zwar Gefühle, aber sie können es nicht genau benennen. Das ist ihre Schwäche. Und dann ist der Partner überfordert. Der Partner versteht es nicht. Der meint, es wäre Einbildung, schimpft noch mehr und verstärkt damit die Depression des anderen.
Ein langer Weg, der da hinausführt?
Ja, ich denke, der Mut, erst einmal anzuschauen, seit wann bin ich depressiv? Was macht mich so negativ? Wo ist die mögliche Ursache? Das wäre mal der erste Schritt. Dann kann man das herausfinden und dann geht es weiter. Was mache ich jetzt dagegen? Ist es hormonell bedingt? Gibt es Hormongaben? Ist es kurzfristig beginnt? Kann man Medikamente nehmen? Ist es schon neurotisch durch Erziehung bedingt? Muss das ganze Denken geändert werden? Das wäre Verhaltenstherapie. Hm. Also wir finden das ziemlich rasch raus bei uns und wundern uns auch, dass die Teilnehmer mit Anmeldebögen kommen, wo eine Diagnose des Hausarztes drinsteht. Aber die ist oft gar nicht richtig. Wir stellen fest, dass die Diagnose gar nicht stimmt. Und dann werden die Diagnosen von den Ärzten übernommen, vom Kollegen, dem Vorgänger, ungeprüft übernommen. Und da beginnt dann der Fehler schon. Und wir merken, mups, das kann nicht sein, die Not stimmt nicht. Oder aber wir stehen fest, ihr nehmt 10 Medikamente, wir gucken uns das an, ob die überhaupt kompatibel sind und stellen fest, dass 2, 3 Medikamente da gar nicht hingehören, die passen nicht. Da wird so viel falsch gemacht, wir können den Kopf schon schütteln.
Ja, gut, also da ist Handlungsbedarf dann angesagt. Ja, jetzt haben wir noch eine Hörerin, eine Anonyme, die ich auch noch auf Sendung bitten möchte. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott, ich habe für eine Bekannte eine Anfrage. Die Dame ist über 85 und spricht jedes Mal von den schlimmen Erfahrungen mit ihrem Vater. Und die kommt aus dieser Falle überhaupt nicht raus bei jedem Gespräch. Wie kann ich deren Rat geben, dass es sich vielleicht davon befreien könnte?
Ich sage es ganz offen, sie können es nicht. Freunde, Verwandte können es nicht. Die Frau müsste eigentlich in fachliche Betreuung kommen.
Ja, also das wäre dann der Rat, den ich ihr geben sollte.
Ja,
ne?
Ja.
Und zum Psychotherapeuten?
Naja, wenn es eine geistige Begleitung ist, ein Laie, der es gut auskennt, das reicht auch. Ne?
Ja, ja.
Aber sie müsste bereit sein, das zu können, sonst kommt sie nicht los davon. Sie steckt in den Selbstvorwürfen drin und das ist ein Dilemma. Meistens stimmen die auch gar nicht. Die sind auch verzerrt in ihrer Perspektive.
Nee, sie hat nicht Selbstvorwürfe, sondern sie hat immer die Vorwürfe gegen ihren Vater.
Ah ja, dann muss sie eben auch mal vergeben können. Ja. Hier ist das Ziel Vergebung und diese Tat des Vaters verstehen lernen. Auch das ist wichtig, denn nur Verletzte verletzen.
Ja, das war das ganze Verhalten, was sie da immer wieder belastet und wo sie immer wieder sagt, ja, ich bin nicht anerkannt worden, meine Schwester und so weiter.
Ja. Das ist ein typischer Fall, den kennen wir. Das ist bei uns fast Alltagsfall, sowas.
Ja.
Ja, danke schön.
Danke schön.
Ich finde, das hat mir ein bisschen weitergeholfen. Auf Wiederhören. Eine weitere Hörerin haben wir jetzt noch in der Leitung. Ich grüße Sie.
Ja, hallo?
Ja.
Okay. Ich wollte nur sagen, ich habe leider oder gut, ich bin ja raus aus Depression, 3-mal schon Erfahrungen in mein Leben gemacht mit Depressionen. War auch schon an der Klinik. Ich habe erfahren, dass es bedeutet, man ist wie eingemauert hinter einer Mauer. Es kommen keine Gefühle mehr raus. Und für mich war das die schönste Erfahrung, wo ich das erste Mal wieder wirklich weinen konnte. Ich konnte wochenlang nicht weinen, wochenlang nicht schlafen. Und ich habe sehr viel Erfahrungen machen müssen mit Mobbing und Ablehnung. Und durch einen Todesfall einer letzten Beziehungsperson, die mir sehr nahe war, bin ich in einer Krankheitsphase, war das von mir, mit Bluthochdruck. Hat mich mein Mann abgeholt aus dem Krankenhaus und hat mir dann mitteilen lassen durch die Ärztin, dass diese Bezugsperson gestorben ist. Und da bin ich dermaßen abgerutscht in eine Depression und kam ohne Klinik nicht mehr raus. und ohne Therapie und habe mich dann aber ein Stück in diesen Prozess hinein auch bringen lassen mit der therapeutischen Beratung. Ich hatte einen Arzt, der gläubig war und auch da viel bewirken konnte. Und ich bin durch Gebet und Medizin und die Therapie wieder herausgekommen. Und ich bin so froh. Ich brauche heute keine Medikamente mehr zu nehmen. Und ich habe neu gelernt, mit diesen Dingen umzugehen und mich zurückzunehmen, wenn was zu viel ist, zu ruhen und aber auch wieder rauszugehen.
Ja, was Sie sagen, ist wichtig. Gefühle wie Wut oder Trauer müssen ausgesprochen werden. Die Wut darf durchaus artikuliert werden, nicht verdrängen, nicht wegbeten. Und wer mal entweder weint, wird auch freier. Wir müssen aufhören, unsere Gefühle zu verdrängen. Das macht Probleme. Hinzu kommt, dass 90% der depressiven Patienten auch Rückenschmerzen haben. Und die Rückenschmerzen sind psychogen bedingt. Das heißt, sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Oder man fiel ihn in den Rücken. Zugleich kommen das HNS-Syndrom, Schulterverspannungen, Nackenverspannungen, ganz typisch. Und das sind alles Protestreaktionen des Körpers gegen Unterdrückung und Verdrängung.
Ja, das ist auch ein interessanter Zusammenhang. Dankeschön. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Eine letzte Hörerin können wir noch nehmen. Aus Bayern bin ich jetzt verbunden mit Frau Linda. Ich grüße Sie.
Danke sehr. Ja, mein Name ist Frau Linda. Ich rufe auch für eine Nachbarin an. Und es tut mir immer so leid. Sie leidet dermaßen unter den Eindrücken der Fluchterlebnisse. Sie ist damals aus Ostpreußen geflohen mit der Familie und wird von diesen Ereignissen, kommt sie nicht los und ist auch derzeit wieder in der Klinik und ist aber sehr gläubig. Und da meine ich, dass man doch über den Glauben wirklich etwas erreichen kann. Man kann doch das übergeben an Gott und sagen, ja, es war damals so und jetzt bin ich inzwischen 80 Jahre alt und du kannst das alles lösen, das braucht mich jetzt nicht mehr attackieren, das ist die Vergangenheit, sie muss sie doch nicht immer einholen, das tut mir so leid. Was kann man da machen?
Nichts. Sie haben recht, dass der Glaube eigentlich hier helfen könnte und müsste, das stimmt. Aber wenn sie es nicht schafft, ist der Appell an den Willen wenig sinnvoll. Denn man kann den Glauben auch nicht machen, der ist ja auch eine Gnade ein Stück weit. Ne? Sie können bitten und beten, dass sie diesen Glauben bekommt, die Fähigkeit loszulassen, an Gott zu vertrauen. Aber mit dem Appell an den Willen, das ist nicht getan. Deswegen bitte ich sie auch, sich eher rauszulassen und nicht dann immer permanent zu beschwichtigen und zu appellieren. Das wird die Sache nicht besser machen.
Also, dann muss sie also damit leben,
ja,
oder?
Genau, ja, genau.
Mhm. Genau. Okay, ich kann mich schlecht damit abfinden.
Ja, also Sie müssen auch mal, es ist nicht Ihre Verantwortung, gell? Sie haben mal ein Beispiel, dass Sie geneigt sind, das Verhalten anderer zu übernehmen, deren Verantwortung zu übernehmen, das ist nicht Ihre Aufgabe.
Ja. Mhm. Ich wollte ein Stück weit helfen, weil ich das über Gebet und so weiter alles bewältigt habe.
Ich kann es verstehen. Aber es gibt ein Buch meines Kollegen Schmidbauer, das heißt Der hilflose Helfer. Ja, das ist ein typischer Vorgang, gerade bei Frauen, die gerne fürsorglich sind und helfen möchten. Aber oft ist keine Hilfe die bessere Hilfe.
Ja, dann akzeptiere ich so. Vielen Dank,
bitte schön.
Herr Dr. Müller.
Ja,
Wiederhören.
Alles Gute, Wiederhören. Danke. Ja, Schuld, Trauer, Depression, eine Triade, die, wie Sie sagen, zusammengehört, ein komplexes Thema. Und es gibt da auch viele Fragen, wie wir gehört haben. Herr Müller, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier zu Gast waren in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit diesem Thema. Und ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin in Ihrer Praxis, in der heilenden Gemeinschaft und in der Begleitung mit Menschen, die zu Ihnen kommen und bei Ihnen Hilfe suchen.
Ich möchte vielleicht noch hinweisen auf das Buch, das diese Thematik ja gerade behandelt. Schuld, Trauer, Depression in Media Maria Verlag. Das ist genau das Thema, was die meisten auch dann sehr beschäftigen wird. Schuld, Trauer, Depression.
Das heißt, dort können Sie es direkt auch beziehen und das ein oder andere nochmal genauer nachlesen. Media Maria ist der Verlag, sagen Sie, wo Sie das Buch beziehen können. Vielen Dank, Herr Müller.
Ihnen bitte schön. Alles Gute. Gern geschehen.
Wiederhören. Ja, weitere Informationen bekommen Sie unter www.horeb.org auf unserer Homepage. Dort können Sie im Tagesprogramm noch Adressen nachschauen oder Sie können sich diese Sendung noch einmal im Podcast-Angebot herunterladen und nachhören, wenn Sie das ein oder andere nicht mitbekommen haben. Für weitere Fragen und Hinterlegungen von Informationen, da kontaktieren Sie den Hörerservice. Den erreichen Sie unter der 08328 921 110. Und wenn Sie einen Mitschnitt dieser Sendung bestellen, vielleicht auch verschenken möchten, können Sie das über den CD-Dienst tun und den erreichen Sie wiederum gleiche Vorwahl unter der 08328. Und dann ist die Rufnummer die 921 120. Passend zu dem heutigen Thema beschäftigt sich die Lebenshilfe morgen mit dem Bereich oder mit dem Thema, wie mache ich meinen Ängsten Beine, mit Dr. Ute Horn. Sie ist Buchautorin. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.